Willkommen zum Otto Alpha 6 Podcast. Heute schließen wir den Themenblock Briefmarken ab. Nachdem in den letzten beiden Folgen ja auch die Umschläge eine wichtige Rolle gespielt haben, geht es diesmal wirklich nur um die reinen, nackten Briefmarken. Wir haben auch eine neue Reihe mitgebracht. Wir stellen euch diesmal die Funkfüchse vor mit der Folge Das Ding mit den Briefmarken. Hallo Marc, erzähl uns doch mal ein bisschen was über die Funkfüchse, eine Serie, die ich in meiner Kindheit noch nicht kannte.
Hallo Eike, ich kannte die Serie. Ich hatte ein paar Hörspiele, ganz wenige. An welche, da kann ich mich leider nicht mehr dran erinnern. Ich weiß nur, immer wenn ich die Funkfuchs-Titelmelodie jetzt höre, dann sehe ich mein Kinderzimmer vor mir, wie ich konzentriert über einer Computerzeitschrift gebeugt sitze und fleißig ein Programm nachmittags abtippe. Insofern hat das schon einen sehr hohen Nostalgiefaktor. Was ich aber eher kannte, waren die Funkfuchs-Bücher. In der Stadtbücherei habe ich mir nämlich, wenn ich nach neuen Büchern Ausschau gehalten habe, immer die Wände angeschaut, und was mir sofort ins Auge gefallen ist, war natürlich, wenn da mehrere Bände mit demselben Buchrücken derselben Farbe stand. Bei TKKG ist es ja das Blau, bei Tom und Locke, die ja etwas breiter sind, die Bücher, das dunkle Rot, und als ich etwas älter war, dann die riesigen Wände mit den Silberbänden von Perry Rhodan. Und so war es auch bei den Funkfüchsen, die haben ein sehr dunkles Grün. Und Grün habe ich jetzt sehr selten in der Bücherei gesehen, deswegen ist mir das sofort aufgefallen und da habe ich ein paar der Bücher gelesen. Die Funkfüchse sind eine Buch- und eine Hörspielserie. Es gibt 15 Bände bzw. Hörspiele aus dem Anfang der 1980er. Die Hörspiele stammen wie viele von Europa und das merkt man auch an den Zwischenmusiken. Häufig sind da Stücke verwendet worden, die man auch aus anderen Produktionen kennt. Da die Funkfuchs-Hörspiele auf den Büchern basieren, gibt es eine klassische Szeneneinteilung und getrennt wird durch einen Erzähler. Das an sich ist jetzt nicht so ungewöhnlich, was mir aber aufgefallen ist und was ich jetzt ungewöhnlich finde ist, der Erzähler spricht im Präsens. Die Funkfüchse sind eine Gruppe von zu Beginn 4 jugendlichen Freunden, 13 bis 15 Jahre, gehen in die 8. bzw. 9. Klasse des sogenannten Schiller-Gymnasiums. Wie der Titel der Serie schon suggeriert, haben sie ein gemeinsames Hobby, das CB-Funken. Das schlägt sich auch nieder in ihren Funknamen, denn sie halten strikte Funkdisziplin, sie sprechen sich also immer mit ihrem Kürzel an. Funkfuchs 1, das ist Jochen Jeitz, genannt Bömmel. Er ist der Hauptfunker, der beste Funker. Er hat auch seine Freunde mit dem Hobbyvirus, so wird es manchmal genannt, angesteckt. Er ist auch der Fährtenleser und das ist durchaus wörtlich zu sehen, wenn sie Ganoven verfolgen, Spuren auf dem Boden sind, Fußspuren oder abgeknickte Zweige im Wald, dann wird er gerufen, damit er entscheiden kann, wo gehen die Funkfüchse jetzt hin. Funkfuchs 2 ist Dieter Becker, genannt Bohne. Er ist der Sportliche der Truppe, er kann sehr schnell sprinten und Judo. Was Kloppereien angeht, die gibt es recht häufig in den Funkfüchsen, da ist aber nicht alleine, sondern da mischt Bömmel auch sehr gerne mit. Funkfuchs 3 ist Michael Dummer, genannt Michael. Er ist der Älteste. Er geht zusammen mit Bohne in die 9. Klasse. Und Michael ist sozusagen der Chef, der Stratege. Er macht meistens die Pläne. Und er hat ein sehr wichtiges technisches Gerät, die Stenorette. Ein kleines Diktiergerät, was die Funkfüchse gerne in irgendwelchen Büchen verstecken, um Gespräche von Ganoven aufzunehmen. Das Mädchen in der Gruppe ist Claudia Becker. Sie ist die Schwester von Bohne. Sie kann sehr gut schwimmen, daher auch ihr Spitzname Delfin. Ich hatte sie eigentlich in meiner Erinnerung als die Vernünftige der Gruppe angesehen, die das überbordene Draufgängertum der Jungs etwas bremst, sodass sie nicht laufend in Schwierigkeiten geraten. Aber beim Querhören der Hörspiele oder beim Querlesen von ein paar Büchern hatte ich so den Eindruck, sie ist genauso draufgängerisch wie die anderen auch. Zu Beginn der Serie, Funkgeräte waren teuer, hatten die Funkfüchse nur 3. Deswegen hat Claudia auch keinen eigenen Funknamen, sie leiht sich manchmal das Gerät von ihrem Bruder. Nach der heutigen Folge aber, es gibt eine große Belohnung, hat jeder ein neues Funkgerät bekommen und ab dann wird Claudia auch Funkfuchs 4 genannt. Auch eine wichtige Rolle hat der Vater von Jochen Jeitz, Herr Jeitz, genannt Old Man. Er ist nicht nur der väterliche Freund der 4, sondern er macht auch aktiv bei den Fällen mit, er unterstützt sie und das wird er auch heute machen. Was ganz interessant ist in der Serie, und das kannte ich so von anderen Hörspielserien nicht, die Funkfüchse vergrößern sich im Laufe der Zeit. Es gibt nämlich irgendwann, Funkfuchs 5, das ist Kemal, ein Mitschüler, der in die Klasse von Bömmel und Claudia kommt und die Funkfüchse helfen ihm bei der Eingewöhnung. Er ist dann, ja man könnte sagen, ein lose assoziiertes Mitglied der Gruppe. Die Fälle der Funkfüchse sind, wie ich finde, jugendgerecht. Es sind eher, wie ich es nennen würde, kleine Fälle. Es geht um Hehlerei, es geht sehr oft um Diebstahl, es geht manchmal um Vandalismus. Die härtesten Fälle, die ich so beim Drüberschauen gefunden habe, ist Rauschgifthandel an der Schule oder in Folge Nummer 15. Da werden gerne mal Leute kurzzeitig entführt, weil Diebe ihr Diebesgut wiederhaben wollen. Die Fälle spielen alle in der Heimatstadt der Funkfüchse. Und wenn man sich die Bücher anschaut und gewisse Worte überprüft, die Funkfüchse zum Beispiel wohnen in der Papageiensiedlung oder wie die nahegelegenen Seen heißen, dann könnte man zum Schluss kommen, die Funkfüchse spielen in Dortmund. Ich kenne die Bücher jetzt leider noch nicht so gut, dass ich nachvollziehen kann, ob das Wort Dortmund dort einmal fällt. Ich kenne es von der Captain Blitz-Serie. Da ist in den Büchern ganz häufig von Duisburg die Rede. Und einmal schickt sich ja Captain Blitz auch eine Postkarte an seine Adresse, sodass wir genau wissen, wo die Captain Blitz-Serie spielt. Vielleicht kommt das hier bei den Funkfüchsen auch vor. Recht häufig gibt es in den Hörspielen und in den Büchern Szenen an der Schule, teilweise fallrelevant, teilweise aber auch nette kleine Geschichtchen um den Fall herum. Das Alleinstellungsmerkmal der Serie ist ja der schon angesprochene CB-Funk. Der wird von den Funkfüchsen auch sehr stark zelebriert. Nicht nur, wenn sie einen Fall aufklären, da machen sie dann zum Beispiel Funkbrücken, um einen Ganoven heimlich zu verfolgen. Sie verstecken sich irgendwo und können sich dann natürlich über ihre Funkgeräte unterhalten. Ob die Funkfüchse Ohrhörer haben oder ob das alles wirklich ein Gequäke aus der sogenannten Handgurke ist, das ist mir im Moment jetzt nicht klar. Aber nicht nur für Fälle werden Funkgeräte verwendet, sondern auch in den Schulszenen. Sie unterhalten sich manchmal über Hausaufgaben oder einmal gibt es sogar eine Szene, wo Funkgeräte benutzt werden, um bei einer Klassenarbeit zu spicken. Aber auch die Ganoven benutzen Funkgeräte. Und das können die Funkfüchse nicht auf sich sitzen lassen, denn das würde den gesamten CB-Funk in Verruf bringen und ich glaube, dann sind sie nochmal besonders motiviert, den Fall zu lösen. Während des Funkens versuchen sie immer, so weit wie möglich Funkdisziplin zu halten. Das heißt, sie sprechen sich häufig mit ihrem Funknamen an. Das gibt dann längere Gespräche der Form Funkfuchs 1 an Fuchs 2, da wird ein bisschen was erzählt. Fuchs 2 an Fuchs 1, dann wird geantwortet. Und so geht das dann ping-pong-mäßig hin und her. In den Büchern ist das noch ausführlicher. Sie verwenden in ihren Funkanrufen auch gerne Kürzel, manchmal Zahlenkürzel, 10 bis 20. Das hat etwas mit dem Ort des Senders zu tun. Oder auch Kürzel, die man aus dem Telegrafiewesen kennt, QTH. Da geht es auch um den Ort. Auch werden gerne, nicht nur im Funken, aber auch dort Synonyme verwendet, die allerdings keinen Geheimhaltungscharakter haben. Da wird zum Beispiel in der heutigen Folge von einem sogenannten Pyjama-Wagen gesprochen. Ich glaube, damit ist ein Campingwagen gemeint.
Das mit der Funkerei muss in den frühen 80ern wohl ein Ding gewesen sein. CB-Funk war da wohl ein weit verbreitetes Hobby. Ich persönlich bin damit so gut wie nie in Berührung gekommen. Mein einziger Berührungspunkt war, dass eine Freundin von meiner großen Schwester, die auch in der Nachbarschaft wohnte, die hatten eine große Antenne auf dem Dach. Der Vater dieser Freundin, der sehr früh verstorben ist, deshalb habe ich den auch nicht mehr persönlich kennengelernt, der hatte eine große Feststation. Der war wohl begeisterter CB-Funker, so wie auch Herr Jeitz hier in unserer Funkfuchs-Serie. Und ich glaube, ich war einmal in diesem Haus und habe dieses CB-Funkgerät, diese Anlage mal gesehen, aber in Aktion erlebt habe ich die nie. In der Serie wird viel mit Spitznamen gearbeitet. Das sieht man ja schon daran, dass die Hauptcharaktere sich eigentlich fast ausschließlich mit ihren Spitznamen anreden. Claudia wird gerne mal noch Claudia genannt, aber bei Bömmel oder Bohne müsste ich wirklich überlegen, wie die mit bürgerlichem Namen heißen. Und auch ihre Antagonisten werden erstmal mit Spitznamen belegt, meist abgeleitet von optischen Eindrücken, weil die Gegner natürlich erstmal nur beobachtet werden und nicht namentlich bekannt sind. Und damit unterhalten sich die Funkfüchse dann untereinander darüber, dass Nussknacker dies und jenes gemacht hat und Rauschebart beobachtet wurde, wie er da und dahin ging. Außerdem gibt es noch die Besonderheit der F-Sprüche. Diese F-Sprüche fallen meist im Lauf der Folge, also nicht unbedingt als Abschlussgag, kommen häufig von Vater Jeitz oder auch von Bömmel. Und es geht darum, möglichst lange, halbwegs sinnvolle Sätze zu bilden, die aus einer möglichst langen phonetischen F-Alliteration bestehen. So ungefähr, findige Funkfüchse fangen fürchterliche Verbrecher oder sowas. Dann möchte ich noch was zu den Sprechern sagen. Die meisten davon kennt man auch aus anderen Europaproduktionen. Ich fange mal an mit Funkfuchs 1, Bömmel. Der wird gesprochen von Marek Harloff. Ich mag die Stimme eigentlich ganz gerne. Mein Lieblingscharakter von Marek Harloff war Wilfried aus der Fünf-Freunde-Folge Fünf Freunde machen eine Entdeckung. Bohne wird von Fabian Harloff gesprochen. Den könnte man zum Beispiel kennen als Darsteller von Tarzan aus der ersten Staffel der TKKG-Realserie. Hier ist mir jetzt aufgefallen, dass ein Brüderpaar in einer Serie zwei Hauptrollen spricht. Kam mir erstmal bemerkenswert vor, aber dann habe ich rausgefunden, das war gar nicht so selten. Man denke an Ute und Oliver Rohrbeck bei den Fünf Freunden oder Kerstin und Sascha Träger bei Tom und Locke oder auch Scarlett und Manu Lubowski bei einem Teil der TKKG-Folgen. Funkfuchs 3, Michael, wird jetzt gesprochen von Michael Deffert. Dem konnte ich jetzt keine andere Hauptrolle zuordnen. Allerdings hat er auch in einigen anderen Europa-Hörspielproduktionen mitgewirkt. Wir kennen ihn auch als Martin aus der Fünf-Freunde-Folge auf der Felseninsel. Claudia wird gesprochen von Alexandra Dörk, die ich zum Beispiel als Jelena aus den Drei-Fragezeichen-Folgen kenne. Und noch ein anderer Charakter aus den Drei-Fragezeichen taucht hier auf, nämlich Kemal, der von Andreas Fröhlich gesprochen wird, Bob Andrews. Ich muss allerdings zugeben, mit seinem türkischen Akzent höre ich Andreas Fröhlich hier absolut nicht raus. Mag vielleicht aber auch daran liegen, dass Kemal selten mehr als einen Satz am Stück sagt. Der väterliche Freund, Old Man Yates, ist auch wieder perfekt besetzt mit Wolfgang Träger, den wir ja auch schon als Kommissar Glockner aus TKKG kennen. Und eine Episodenrolle in dieser Folge, nämlich der Briefmarkenhändler Meier, wird gesprochen von Stefan Tschitschinski. Das ist auch ein Sprecher, den ich sehr gerne höre. Die Stimme finde ich sehr angenehm. Den kennt man zum Beispiel als Detlef Egger aus TKKG. Damit sind wir also bei der heutigen Folge angelangt. Das Ding mit den Briefmarken ist Folge 9, stammt aus dem Jahr 1983. Im Klappentext erfahren wir noch nicht besonders viel. Es ist die Rede davon, dass auf dem Schulhof Briefmarken verkauft werden, und zwar zu sensationell günstigen Preisen. Da werden die Funkfüchse misstrauisch, fangen an zu ermitteln und Michael findet heraus, dass vor knapp einem Jahr bei einem Auktionshaus ein Einbruch stattgefunden hat und Briefmarken gestohlen wurden. Der zweite Teil des Klappentextes ist dann relativ generisch. Es werden nur noch ein paar Fragen gestellt. Wird es gefährlich? Werden die Funkfüchse diesen Fall aufklären können? Auf dem Cover sehen wir eine Szene so ungefähr aus der Mitte des Hörspiels. Bömmel und Bohne verfolgen einen Verdächtigen, den sieht man nur von hinten, klassisch mit Trenchcoat und einer Aktentasche unterm Arm. Der passiert gerade ein Hotel. Auf dem Cover könnte man meinen, dass er da hin will, aber das liegt wohl einfach nur auf seinem Weg. Das Hörspiel dauert knapp 45 Minuten und die erzählte Zeit sind 2, beziehungsweise im Buch sind es, glaube ich, 3 Tage.
Die Geschichte startet in der Schule, es ist Vormittag, große Pause. Ein Teil der Funkfüchse trifft sich auf dem Schulhof und redet zuerst mal ein bisschen darüber, was in ihren unterschiedlichen Klassen so passiert ist. Michael allerdings fehlt, denn der ist bei einer Gruppe von Oberschülern, insbesondere Bernd. Die anderen wundern sich, warum er da ist, aber es ist schnell klar, warum. Bernd verkauft nämlich Briefmarken. Bernd hat einen Spitznamen, er wird Bomber genannt, er ist selbst ein Fußballstar und das referenziert natürlich auf Gerd Müller, einen Top-Torjäger der Fußball-Bundesliga, der damals Anfang der 1980er ja auch noch aktiv war. Bernd verkauft schon länger Briefmarken, Michael hat auch schon ein paar von ihm gekauft, er hat die auch überprüfen lassen, die waren alle echt. Jetzt bietet Bernd Michael eine besonders tolle Marke an, eine Inselpostmarke von Oleron und, jetzt kommt vom Klappentext her der sensationell günstige Preis, die soll nämlich nur 100 Mark kosten, obwohl sie im offiziellen Michel-Katalog mit 380 Mark verzeichnet ist. Die Funkfüchse wundern sich, warum Bernd die Marke denn so billig verkauft. Später werden sie sagen, der hat halt keine Ahnung von Briefmarken. Aber wie wir hier ja erfahren haben, den Preis lesen kann er natürlich auch. Wenn er trotzdem bereit ist, die Marke für so wenig Geld zu verkaufen, dann könnte man sich überlegen, hat er vielleicht Geldprobleme. Claudia kann das Ganze nicht verstehen, warum Michael so viel Geld für bunte, bedruckte Fetzelchen Papier ausgibt. Aber Michael hat Geburtstag gehabt vor kurzer Zeit, hat noch Geld übrig und möchte das einfach sinnvoll investieren. Michael kauft die Oleron-Marke, hat natürlich keine 100 Mark heute dabei. Das ist auch kein Problem, er ist kreditwürdig, er kriegt die Marke heute und soll morgen das Geld mitbringen. Das kann ich verstehen. 100 Mark hatte ich in der Schule auch nie dabei, es sei denn, es gab mal irgendwelche Klassenfahrten vorab zu bezahlen. Ich hatte immer 2-3 Mark dabei, damit ich in der großen Pause mir gelegentlich hab können, ein Wurstbrötchen kaufen. Nachdem Bernd dann also wieder abgezogen ist, reden die Funkfüchse noch ein bisschen über die Briefmarken. Claudia ist in der ganzen Szene ein bisschen aggressiv. Michael hat in der letzten Zeit nicht viel Zeit gehabt. Sie und Michael sind ja ein Paar. Und Claudia ist auch eifersüchtig auf Lilo. Das ist die hübsche Freundin von Bernd. Die ist auch zufälligerweise noch die Nachbarin von Michael. Und Claudia vermutet, Michael möchte mit seinem Interesse für Briefmarken jetzt einfach Zeit mit Lilo verbringen. Claudia ist aber nicht nur aggressiv in der Szene, sondern auch sehr schlagfertig. Es gibt ein kleines Geplänkel vorne dran mit Bernd über die Sinnhaftigkeit des Sammelns von Briefmarken.
Nach der Schule wird Claudia auf dem Heimweg von einem Elftklässler angesprochen. Der wanzt sich erstmal an sie ran mit den Worten, du bist doch Michaels steiler Zahn. Aber Claudia ist geübt darin, solche komischen Anmachsprüche schlagfertig zu kontern und bügelt ihn erstmal ab. Ich bin keines Menschen Zahn. Der Elftklässler hat allerdings von dem Gespräch über Briefmarken auf dem Schulhof was mitbekommen und er bietet Claudia an, wenn sie denn mal ein Geschenk für Michael bräuchte. Er hätte noch einige Briefmarken, die er ihr auch sehr billig überlassen könnte. Und Claudia meint, ja, ich überleg's mir. Hier wird also schon ein zweiter Mensch eingeführt, der auf dem Schulhof auch Briefmarken verkauft. Das war nämlich auf jeden Fall nicht Bernd. Michael ist nach der Diskussion mit seinen Freunden jetzt doch etwas unsicher geworden, ob die 100 Mark in die Oleron-Briefmarke denn wirklich so eine gute Investition waren. Er lässt nachmittags in einem Briefmarken-Auktionshaus sicherheitshalber seine Marke doch nochmal auf Echtheit prüfen. Der Verkäufer, der ihn dort zunächst empfängt, ist allerdings sehr unfreundlich. Erstmal so, Kleinsammlungen kaufen wir nicht. Ja, ich will meine Briefmarke ja auch nur auf Echtheit überprüfen lassen. Ja, gib mal her. Ist echt, kann's wieder gehen. Also der ist wirklich nicht besonders kundenorientiert. Aber in der Zwischenzeit ist der Inhaber des Auktionshauses auch aufmerksam geworden, hat gesehen, welche Marke Michael da mitgebracht hat und mischt sich ins Gespräch ein. Wir erfahren nämlich, dass eine Oleron-Marke unter anderem bei einem Einbruch vor knapp einem Jahr im Auktionshaus gestohlen wurde. Michael bezieht das jetzt direkt auf sich. So, glauben Sie etwa, dass das hier eine gestohlene Briefmarke ist? Die habe ich heute Morgen ganz legal auf dem Schulhof ganz offen gekauft. Aber der Inhaber beschwichtigt gleich und sagt, naja, kann ja sein. Also von diesen Oleron-Marken gibt es natürlich mehrere. Aber immer wenn eine Marke auftaucht, die hier geklaut wurde, werde ich natürlich aufmerksam. Und er zeigt Michael auch eine Liste mit allen Briefmarken, die vor einem Jahr bei diesem Einbruch gestohlen wurden. Und Michael erkennt tatsächlich einige Marken wieder, die er bei Bernd auch schon gesehen hat. Also da gibt es jetzt doch einen Anfangsverdacht. Auch wenn Michael der Meinung ist, Bernd hat damit mit Sicherheit nichts zu tun. Der verkauft die Marken hier ganz offen auf dem Schulhof an mich, an alle anderen möglichen Leute. Da wäre er schon schön blöd, wenn die geklaut wären. Die Oleron-Marke ist, wie gesagt, doch eine eher nicht so seltene Marke. Das heißt, an der kann Albring, der Inhaber des Briefmarken-Auktionshauses, jetzt nicht festmachen, ob das wirklich seine geklaute ist. Aber er erzählt, dass bei den bulgarischen Olympiamarken, die ebenfalls in diesem Einbruch abhanden gekommen sind, diese Marken hätten eine Besonderheit, an denen er feststellen könnte, dass das genau seine wären. Michael sollte sich doch mal bei Bernd erkundigen, ob der auch diese bulgarischen Marken hat. Und dann hätte man natürlich eine Spur und könnte möglicherweise den Einbrechern auf die Schliche kommen. Albring erwähnt noch, dass die Marken von einem seiner besten Kunden stammen, den er nicht enttäuschen darf. Und es darf auf gar keinen Fall passieren, dass die Einbrecher irgendwie misstrauisch werden und am Ende die Marken vernichten. Das habe ich jetzt irgendwie überhaupt nicht verstanden. Denn der Einbruch ist vor knapp einem Jahr gewesen. Die Versicherung hat auch bezahlt. Das heißt, die Kunden können doch jetzt irgendwie gar nicht mehr enttäuscht werden. Die haben ihre Marken zur Versteigerung in das Auktionshaus gegeben. Sie haben Geld gesehen, wenn auch von der Versicherung und nicht von der Versteigerung. Also was kann man an diesen Kunden jetzt noch enttäuschen? Der ganze Auftritt von Albring in dieser Szene kam mir auch verdächtig vor. Also irgendwie kommt der mir schmierig, undercover, seltsam vor. Ich hatte den auf jeden Fall unter Verdacht, der hat selber Dreck am Stecken, weil er einem unbekannten Jugendlichen hier so einen Undercover-Auftrag zuschanzt. Das fand ich alles sehr shady. Michael allerdings stimmt zu. Er erzählt auch noch kurz, er gehört ja zu den Funkfüchsen, ist erfahren in kriminalistischen Dingen. Er wird sich also bei Bernd nach den bulgarischen Marken erkundigen und sich dann nochmal bei Alpring melden. Der Verkäufer, der Michael anfangs so unfreundlich empfangen hat, wir haben mittlerweile erfahren, dass er Bockelmann heißt, verabschiedet Michael jetzt ausgesprochen höflich. Möglicherweise hat es nur damit zu tun, dass er halt einen Rüffel von seinem Chef kassiert hat, dass er so ja nicht mit Kunden umgehen kann. Aber vielleicht ist da auch noch was anderes im Busch. Und wir sollten uns mal merken, dass Bockelmanns Verhalten sich hier innerhalb von Minuten um 180 Grad gedreht hat.
Die Funkfüchse und Kemal treffen sich jetzt, Michael ist auch dabei, in einer Eisdiele. Wir erfahren von Michael auch noch ein weiteres Detail über den Einbruch vor einem Jahr. Die Alarmanlage sei nämlich fachmännisch ausgeschaltet worden. Außerdem hat Michael die Liste von Alpring, welche Briefmarken gestohlen wurden, mitgenommen. Die Funkfüchse schmieden jetzt Pläne. Bohne weiß, Bernd hat von seinem Onkel Briefmarken bekommen, die er ganz offiziell verkaufen darf. Die erste Idee wäre jetzt, wir gehen zu Bernds Onkel und fragen den einfach, welche Marken er seinem Neffen geschenkt hat. Das geht aber natürlich nicht, denn das wäre sehr gefährlich. Falls Bernd also wirklich gestohlene Marken verkauft, das müssen wir jetzt im Hinterkopf behalten als Hörer. Diese Entscheidung wird in einer späteren Szene noch relevant werden. Dann kommt Bernd zufälligerweise vorbei und Michael nutzt die Gelegenheit. Er fragt ihn, ob er denn die bulgarischen Olympiamarken hat und ob er die kaufen könnte. Bernd sagt lapidar, klar, wenn ich die habe, kannst du die kriegen. Denn er selbst weiß gar nicht, welche Marken er verkauft. Das managt alles sein Freund Peter Paul Peach, genannt 3AP. Den könnten die Funkfüchse aber heute Nachmittag im Freizeitheim treffen. Da hat er sich mit Bernd verabredet, denn Bernd trainiert dort die Tischtennisriege und wie wir vorher erfahren haben, er ist ja ein Sportass, trainiert er auch die Jugendfußballmannschaft vom Jugenddorf. Und das Jugenddorf wird in den Funkfüchs-Folgen öfters mal erwähnt und ist auch einmal Schauplatz eines Verbrechens. Die Funkfüchse haben also jetzt einen neuen Anlaufpunkt. Sie machen sich, als die Zeit gekommen ist, auf ins Freizeitheim.
Dort treffen sie, wie erwartet, auf 3AP. Michael fragt ihn nach den bulgarischen Olympiamarken und 3AP bestätigt, ja, die gibt's, die sind zum Verkaufen, kann ich dir morgen in die Schule mitbringen, über den Preis werden wir uns dann schon einigen. In dem Dialog erkennen wir die Stimme wieder, 3AP ist der Oberstufenschüler, der Claudia auf dem Nachhauseweg schon Briefmarken angeboten hat. Es wimmelt im Schiller-Gymnasium also jetzt nicht förmlich vor Briefmarkenverkäufern, sondern es gibt halt genau zwei. 3AP, der im Auftrag von Bernd arbeitet und Bernd, der ab und zu seine Briefmarken dann wohl auch noch selbst verkauft. In dieser Szene gibt es jetzt auch noch einen Schlagabtausch zwischen Bernd und Claudia. Bernd macht ein paar komische Sprüche. Claudia könnte ja total gut aussehen, wenn sie mal diesen blöden Pferdeschwanz auflösen würde und die Haare offen tragen. Aber Claudia ist, wie gesagt, geübt darin, irgendwelche komischen Anmachsprüche zu kontern und lässt Bernd mal wieder schlagfertig abblitzen. Wir erinnern uns, dass Bernd ja eigentlich mit seiner Freundin Lilo zusammen ist. Die Beziehung scheint ja dann doch auch nicht ganz so eng zu sein, wenn Bernd hier irgendwo fremd flirtet. Die Szene endet, als 3AP sich auf den Weg macht und die Funkfüchse beschließen, ihn zu verfolgen. Denn sie haben sich ausgerechnet, wenn 3AP tatsächlich irgendwie mit diesem Einbruch im Auktionshaus zu tun hat, dann muss er die von Michael bestellten Olympiamarken ja jetzt erstmal aus seinem Versteck holen, um sie morgen in die Schule mitbringen zu können. Und wenn die Funkfüchse ihn verfolgen, dann würden sie jetzt auf das Briefmarkenversteck stoßen.
Die Verfolgung von Peter Paul ist natürlich ein Longshot. Die Funkfüchse wissen natürlich nicht, wo das Versteck ist. Es könnte einfach unter seinem Bett sein und dann hätten sie nichts herausgefunden. Aber da sie keine andere Spur haben, gehen sie dem jetzt mal nach. In dieser Szene werden auch zum ersten Mal die Funksprechgeräte eingesetzt. Die Funkfüchse bilden eine langgezogene Funkbrücke, verfolgen Peter Paul aus verschiedenen Richtungen, verlieren ihn kurzzeitig. Aber schlussendlich kann Bohne ihn wiederfinden. Das Rad von Peter Paul steht vor einem Geschäft. Meier und Co. Münzen und Briefmarken. Kurz darauf kommt auch Peter Paul mit einem Mann mit Rauschebart aus dem Geschäft heraus. Der sperrt das Geschäft ab. Die beiden unterhalten sich noch ein bisschen, schütteln sich freundlich die Hände. Die kennen sich also. Währenddessen sind Michael und Claudia herbeigerufen worden und die Funkfüchse teilen sich jetzt auf. Michael und Claudia verfolgen Peter Paul auf seinem Fahrrad und Bohne und Bömmel kümmern sich um den Mann mit Brille bzw. Rauschebart, der glücklicherweise zu Fuß weggeht. Das ist jetzt die Szene aus dem Titelbild. Ob er an einem Hotel vorbeigeht, wird jetzt im Buch oder Hörspiel nicht explizit gesagt, aber er läuft eine gewisse Zeit durch die Stadt, kommt schließlich an seinem Haus an und Bohne kann am Klingelschild erkennen, es handelt sich um einen Hubert Meyer, also wahrscheinlich den Inhaber des Geschäftes.
Währenddessen haben Michael und Claudia sich an die Fersen von 3AP geheftet. Der fährt mit seinem Rennrad quer durch die Stadt, aber die beiden Funkfüchse können gemütlich auf Michaels Mofa hinterher tuckern. Schließlich hält 3AP an einer Telefonzelle. Die ist allerdings ziemlich stark frequentiert. Er muss erstmal abwarten, bis ein sogenanntes Kichermädchen sein Gespräch beendet hat. Und als 3AP die Zelle betritt, ist auch schon die nächste Kandidatin, die sich da in die Warteschlange einreiht, scheint eine Frau im Breitformat zu sein. Glücklicherweise kann sich Michael also hinter ihrem Rücken vor 3AP verstecken. Und weil es so warm ist und 3AP die Zellentür offen hält, damit er ein bisschen Luft kriegt, kann Michael das Gespräch auch belauschen. Was auch der Hörer jetzt in diesem Moment erfährt, ist, dass Bernd nicht mitmachen wird. Er darf auch nichts erfahren. 3AP hält den Kontakt zu Meyer und der Gesprächspartner kriegt auch auf jeden Fall seinen Anteil. Und dann gibt es noch eine Verabredung, dass 3AP und Meyer sich am Abend treffen wollen. Peter Paul verschwindet dann mit seinem Rennrad und Michael und Claudia beordern per Funk Bömmel und Bohne zu der Telefonzelle. Während die beiden auf ihre Freunde warten, besprechen sie auch noch weiter, was Michael gehört hat. Das sind nämlich noch ein paar andere Informationen als die, die der Hörer aktiv auch belauschen konnte. Der Gesprächspartner von 3AP war nämlich offenbar Lilo, Bernds Lilo, wie sie betitelt wird. Die Funkfüchse machen sich Gedanken, was 3AP eigentlich mit der zu tun hat. Also auch von Lilos Seite scheint die Beziehung zu Bernd da jetzt nicht so wahnsinnig exklusiv zu sein. Außerdem erfahren wir auch noch den genauen Treffpunkt, den 3AP ausgemacht hat. Er möchte sich mit Meyer nämlich um 9:30 am Denkmal im Wald treffen. Und die Funkfüchse gehen davon aus, dass bei dieser Gelegenheit jetzt wohl die bulgarischen Olympiamarken übergeben werden. Denen sind sie ja immer noch auf der Spur, nur deshalb haben sie 3AP ja überhaupt verfolgt. Und natürlich beschließen die Funkfüchse, um 9:30 auch am Denkmal im Wald Stellung zu beziehen und zu beobachten, was sich denn da tut.
Die Funkfüchse fahren abends zum Denkmal, natürlich etwas früher, um sich strategisch gut zu positionieren. Bohne versteckt sich hinter dem Denkmal und hofft, dass er dann die Ganoven belauschen kann. Sie haben auch die Funksprechgeräte dabei und sind auch so postiert, dass sie herankommende Wagen frühzeitig entdecken können. Schlussendlich kommen auch zwei Wagen. Es treffen sich ein paar Personen am Denkmal. Wir erkennen Peter Paul, Meyer und ein Mann namens Orbel, wie er sich im Laufe des Gesprächs vorstellt. Das scheint der Chef zu sein. Der ist ein bisschen sauer, denn eigentlich hatte die Bande, es wird jetzt klar, die haben den Einbruch im Briefmarken-Auktionshaus begangen, vorgehabt, dass sie noch 3 Monate warten, bevor sie Briefmarken großmaßstäblich verkaufen. Meyer hat aber Geldprobleme, er braucht jetzt Briefmarken und er hätte auch schon ein paar Kunden an der Hand, denen er unter der Hand auch sehr teure Briefmarken verkaufen kann und nicht nur den kleinen Gram, den sie vor kurzem von Orbel bekommen haben, der jetzt zum Beispiel auf Schulhöfen verkauft würde. Orbel weiß, dass im Briefmarken-Auktionshaus schon ein paar der gestohlenen Marken aufgetaucht sind. Ob Meyer das denn nicht wisse? Für den Hörer wird hier jetzt also klar, da muss es im Auktionshaus eine undichte Stelle geben, die Orbel das gesteckt hat. Wir erfahren auch noch, dass Meyer zwar den Coup ausbaldowert hat und die Pläne der Alarmanlage geliefert, Peter Paul hat Schmiere gestanden, aber die eigentliche Arbeit, den eigentlichen Einbruch, den hätte Orbel gemacht und deswegen entscheidet er, was getan wird oder eben nicht getan wird. Es wird noch 3 Monate gewartet. Er hat aber ein Briefmarkenalbum mitgebracht, ein rotes Briefmarkenalbum mit Kleinkrambriefmarken, was er ihnen übergibt. Meyer besteht aber darauf, dass er seinen Anteil jetzt kriegen will. Er kriegt auch seinen Anteil, aber anders, wie er gedacht hat. Orbel ruft nämlich seinen Handlanger, seinen Komplizen herbei und der verprügelt Meyer. Wir haben hier also die obligatorische Funkfuchskeilerei. Orbel verschwindet dann und nachdem sich Meyer gesammelt hat, schauen er und Peter sich das Album an und stellen fest, die bulgarischen Olympiamarken sind drin. Peter Paul freut sich und sagt, die muss er Bernd noch unterschieben. Es wird jetzt also klar, Bernd weiß wirklich nichts vom Verkauf von gestohlenen Briefmarken. Er scheint nur Marken von seinem Onkel zu verkaufen. Und in seinem Namen werden auch andere Marken verkauft. Denn, wie Peter mitteilt, es war ein unglaublicher Zufall, dass Bernd genau in dem Moment auch Marken verkaufen wollte, wo Peter Paul auf den Schulhöfen angefangen hat, seine gestohlenen Marken zu verkaufen.
Dann kommt es zu einem Zwischenfall. Bohne muss in seinem Versteck nämlich niesen und wird natürlich entdeckt. Es kommt zu einer Verfolgungsjagd durch den dunklen Wald und zu einem Kampf zwischen Bohne und Meier. Der Erzähler lässt uns wissen, dass Bohne mit seinen Judo-Tricks Meier abschütteln kann. Mag auch daran liegen, dass Meier ja gerade erst verprügelt wurde, also wahrscheinlich nicht so ganz auf der Höhe ist. Jedenfalls kann Bohne ungesehen, wir befinden uns im dunklen Wald, entwischen. 3AP hat sich mittlerweile auch verkrümelt. Und nachdem auch Meier abgezogen ist, sammeln sich die Funkfüchse erstmal wieder. Und es stellt sich raus, dass Bömmel das Getümmel genutzt hat und das rote Briefmarkenalbum, das Orbel ja gerade erst mitgebracht hat, an sich genommen hat. Die Funkfüchse beschließen jetzt erstmal zu Old Man Yates zu fahren, zu ihrem väterlichen Freund. Sie wollen jetzt doch langsam mal einen Erwachsenen einschalten und ein bisschen Verantwortung abgeben. Und Old Man ist ja schließlich derjenige, der sie alle mit dem Funkvirus infiziert hat. Deshalb hat er ja irgendwie auch ein Anrecht darauf, im neuesten Funkfuchsfall mal auf den neuesten Stand gebracht zu werden.
Im Haus von Bömmel erzählen sie also Old Man Yates jetzt alles, zeigen auch das Briefmarkenalbum und geben an, das haben sie gefunden. Das glaubt er ihnen aber zuerst mal überhaupt nicht und sie erzählen dann die ganze Geschichte von Briefmarkendiebstahl. Old Man Yates gibt ihnen den Rat, sofort zur Polizei zu gehen. Das lehnen die Funkfüchse aber ab, denn in der Aufregung im Wald haben sie ganz vergessen, auf das Nummernschild von Orbels Wagen zu achten. Sie haben ihrer Meinung nach jetzt nicht wirklich Beweise für irgendwelche Hintermänner, sondern nur ein Briefmarkenalbum. Und eigentlich sind sie sich noch nicht mal sicher, dass diese Briefmarken hier überhaupt gestohlen sind. Denn Michael hat die Liste natürlich nicht dabei gehabt im Wald. Das heißt, sie können jetzt nicht überprüfen, ob das Marken sind, die Albring als gestohlen gemeldet hat. Was aber klar ist, und das rät ihnen auch Vater Yates, ihr müsst unauffällig bleiben. Das heißt, fragt am nächsten Tag auf jeden Fall bei Peter Paul nach, ob er die bulgarischen Marken hat, damit also die Bande überhaupt nicht auf die Idee kommt, ihr habt vielleicht das rote Briefmarkenalbum, denn die wissen natürlich auch, das ist nicht mehr da. Dann entscheiden sich die Funkfüchse aber für einen Schritt, den ich nicht verstehe, den ich auch vom Buch und vom Hörspiel her als Fehler ansehe. Ich habe ja eben in einer früheren Szene gesagt, das wird noch wichtig, sie gehen jetzt nicht zu Bernds Onkel, weil es zu gefährlich ist. Genau das wollen sie jetzt aber machen. Sie wollen zu Bernds Onkel, sie wollen mit der Liste von Albring dorthin. Sie wissen, was im Album ist und sie wollen alles miteinander vergleichen, um herauszufinden, wo sind gestohlene Marken und wo sind nicht gestohlene Marken. Das kann ich jetzt nicht verstehen, denn die Voraussetzungen haben sich ja überhaupt nicht geändert. Selbst wenn sie im Moment davon ausgehen, dass Bernd nicht zur Bande gehört, der Onkel wird natürlich seinem Neffen erzählen, hör mal, da waren ein paar Kinder, die haben nachgefragt, was für Marken ich dir gegeben habe. Und selbst wenn wie im Buch der Onkel gebeten wird, das Bernd nicht zu sagen, da würde ich mich doch nicht drauf verlassen, dass das auch wirklich so passiert. Und wenn Bernd davon erfährt, dass jemand da war, dann wird er das auch seinem Kumpel Peter Paul sagen, denn der verkauft ja in seinem Namen Briefmarken. Das heißt, die Gefährdungslage ist absolut identisch und ich kann nicht verstehen, warum sie das jetzt einfach so entscheiden. Das machen wir jetzt, das ist eine gute Idee, nachdem es früher am Tag noch eine schlechte Idee gewesen sein soll. Aber davon abgesehen, es ist jetzt nach 22 Uhr und das ist in der Regel die Zeit, zu der die Funkfüchse zu Hause sein müssen. Und Old Man Yates bietet an, er fährt die Freunde jetzt zu ihrem Bunker los.
Und das habe ich jetzt wiederum überhaupt nicht verstanden. Ich weiß zwar nicht genau, wie die Papageiensiedlung gebaut ist, aber ich gehe natürlich von meiner Reihenhaussiedlung aus, in der ich aufgewachsen bin. Und die war einfach so gebaut, dass da eine große Straße außenrum ging und die Reihenhäuser halt nur mit Fußwegen miteinander verbunden waren. Und wenn ich mir überlegt hätte, ich wollte zu meiner besten Freundin, die in der Nachbarschaft wohnte, da wäre ich zu Fuß schneller gewesen als den ganzen Fußweg zur Garage, dann ganz außenrum im Auto fahren und von der Straße bis zu deren Haus den Fußweg wieder langlaufen. Da wäre es echt kürzer gewesen, einfach innen durch die Fußwege zu gehen. Ich kann verstehen, dass Herr Yates die Freunde nach Hause bringt, um die anderen Eltern zu beruhigen. Ja, ist nichts passiert, wir haben uns ein bisschen verquatscht, es ist zu spät geworden, aber die waren in guten Händen. Aber warum er die nicht zu Fuß nach Hause bringt, sondern explizit gesagt wird, dass er mit seinem Kombi sie nach Hause fährt, habe ich nicht verstanden. Aber vielleicht ist das auch nur das ökologische Bewusstsein aus dem 21. Jahrhundert. Die nächste Szene spielt sich am nächsten Morgen ab. In der großen Pause schleicht sich Michael vom Schulgelände, unerlaubterweise nehme ich mal an. Denn zumindest in meiner Schule war es so, dass man in der 9. Klasse definitiv das Schulgelände noch nicht verlassen durfte. Ich glaube, das war ab der 10. oder der 11. Klasse dann irgendwann erlaubt. Jedenfalls telefoniert er jetzt mit Herrn Albring, dem Inhaber des Briefmarkenauktionshauses, denn er hat ihm ja versprochen, sich zu melden, sobald er etwas weiß über die Bulgarenmarken. Und er meldet jetzt also, er hat diese bulgarischen Olympiamarken. Außerdem hat er ein ganzes Briefmarkenalbum gefunden. Und Herr Albring fragt jetzt sehr konkret nach, ist es etwa ein rotes Briefmarkenalbum in Leder gebunden mit der Aufschrift Joachim von Krott? Und das bejaht Michael und somit ist klar, man braucht eigentlich diese Bulgarenmarken gar nicht mehr auf ihre komische Eigenheit zu überprüfen, um festzustellen, dass das jetzt das gestohlene Album ist. Mit der Aufschrift ist es glasklar, dass es sich hier um die Einbruchbeute handelt. Michael bittet Albring jetzt noch von diesem Gespräch niemandem etwas zu erzählen, bis zu ihrem Treffpunkt, den sie ausmachen, heute nach der Schule um 15 Uhr im Laden. Denn Michael weiß ja schon, dass es im Auktionshaus irgendwo eine undichte Stelle gibt. Allerdings hat der Verkäufer Bockelmann dieses Gespräch mitgehört und das hat Michael natürlich auch mitbekommen, denn dieser Verkäufer hat das Gespräch erst angenommen und ihn dann an Albring weitergegeben. Nach der Schule gibt es jetzt noch ein Aneinandergeraten von Michael und Bernd. Bernd macht Michael nämlich ein bisschen Vorwürfe, so nach dem Motto, wie kommst du überhaupt darauf, Marken, die ich dir verkauft habe, im Auktionshaus auf Echtheit prüfen zu lassen? Glaubst du etwa, dass ich dir hier Scheiß verkaufen würde? Die Funkfüchse fragen sich, woher Bernd denn jetzt von ihrer Verbindung mit dem Auktionshaus weiß. Und im Buch ermitteln sie, dass in der 2. großen Pause 3AP ins Sekretariat gerufen wurde, weil ein Herr Bockelmann ihn sprechen wollte. Damit ist jetzt also bewiesen, dass Bockelmann die undichte Stelle aus dem Auktionshaus ist. Dass er wahrscheinlich 3AP warnen wollte, weil er das von dem roten Briefmarkenalbum, das aufgetaucht ist, mitbekommen hat. Und 3AP hat daraufhin Bernd auf Michael angesetzt, damit der ihn irgendwie einschüchtert. Ob Bernd jetzt damit drinsteckt oder ob er nur das ahnungslose Werkzeug ist, das von 3AP auf Michael angesetzt wird, ist in dem Moment bei den Funkfüchsen noch nicht klar. Michael beschließt jetzt am Nachmittag mit Bernds Onkel zu reden. Was ich genau wie du für einen Fehler halte, weil wir ja schon rausgearbeitet haben. Erstens ist es genauso gefährlich, wie es gestern war. Und zweitens, nachdem das rote Briefmarkenalbum von Herrn Albring jetzt mehr oder weniger durchs Telefon ja schon identifiziert wurde, wird ein Gespräch mit Bernds Onkel auch überhaupt keinen neuen Informationsgewinn mehr bringen. Also dieser Schritt ist mir komplett unklar, warum sie sich dazu entscheiden. Außerdem verabreden sich alle Funkfüchse auch noch für 15 Uhr am Briefmarkenauktionshaus. Das ist ja der Termin, den Michael mit Albring ausgemacht hat, um ihm das rote Briefmarkenalbum vorbeizubringen. Und die Funkfüchse wollen beobachten, ob Bockelmann durch diesen Schritt jetzt aufgescheucht wird oder ob er sich irgendwie verdächtig verhält.
Kurz vor 15 Uhr kommt Michael am Auktionshaus an. Er sieht ziemlich vermöbelt aus. Er war bei Bernds Onkel, der hat ihm erzählt, er habe keine der Marken jemals besessen, die auf Albrings Liste gestanden hat. Wir wissen ja, dort stand die Oleron-Marke drauf, also habe ich daraus geschlossen, dass auch die allererste Marke, die in dem Hörspiel erwähnt wurde, die Michael am Anfang von Bernd auf dem Schulhof für 100 Mark gekauft hat, dass auch die gestohlen war. Wir erfahren im Hörspiel, dass Peter Paul Michael verprügelt hat, als er gesehen hat, wie der von Bernds Onkel herauskommt. Das ist im Buch jetzt ein bisschen anders. Ich habe im Hörspiel nicht verstanden, warum dann Peter Paul da jetzt losprügeln soll. War das auch eine Einschüchterung? Das ist aber nicht so, denn im Buch ist es so, nachdem Michael Bernds Onkel verlassen hat, will er noch an der Tür von Bernds Wohnung lauschen, die ist im selben Haus. Bernd unterhält sich mit Peter Paul, die kriegen irgendwie mit, dass da draußen ein Lauscher an der Wand ist, reißen die Tür auf, Michael fällt in die Wohnung. Und dann will er Bernd erzählen, Peter Paul ist ein falscher Freund und das möchte Peter Paul 3AP verhindern und deswegen gibt es überhaupt nur eine Prügelei. Das hat also primär gar nichts mit Bernds Onkel zu tun. Jetzt teilen sich die Funkfüchse wieder auf, Bohne bleibt draußen mit dem Funksprechgerät, die anderen drei gehen ins Auktionshaus und bringen das Album zu Albring. Sie erzählen ihm dann genau, was sie wann wo ermittelt haben. Währenddessen gibt es einen Funkanruf von Bohne, der meldet nämlich, Er habe Bockelmann verfolgt, der das Geschäft verlassen hat. Der sei zu einer Telefonzelle gegangen. Bono konnte belauschen. Es soll ein weiteres Treffen der Ganoven geben, auch wieder im Wald am Denkmal um 5:30 am heutigen Abend. Die Funkfüchse können Albring so weit überreden, dass er die Polizei erst für 18 Uhr bestellt. Denn sie selbst wollen natürlich vorher am Denkmal aufschlagen. Und diesmal wollen sie ein Fotoapparat mitbringen und die Stenorette, um gerichtsverwertbare Beweise zu besorgen.
In der letzten Szene beziehen die Funkfüchse also mal wieder Posten am Denkmal. Sie haben sich auch Rückendeckung gesichert. Old Man Yalts ist nämlich auch mit von der Partie. Und der hat sich noch einen weiteren Backup organisiert. Er hat nämlich einen Funkerfreund an einer Feststation positioniert, der im Notfall die Polizei anrufen soll. Die Ganoven kommen auch an. Wir sehen, dass Meyer in seinem Käfer vorfährt, der Campingwagen mit Orbel und außerdem noch ein fremder Motorradfahrer. Die Funkfüchse bekommen allerdings ein Problem, denn aus Orbels Campingwagen steigt nicht nur er selbst aus, sondern noch ein weiterer Mann und der hat einen Hund dabei, der direkt zielgerichtet auf Bohnes Versteck zuläuft und ihn verbellt. Damit sind die Funkfüchse natürlich aufgeflogen. Yates ruft seinen Backup an und weist den an, sofort die Polizei herzubeordern. Claudia soll sich in seinem Wagen verbarrikadieren und die männlichen Funkfüchse werden aufgefordert, die Ganoven möglichst hinzuhalten, aufzuhalten, bis die Polizei da ist. Und ab jetzt wird für mich die Szene komplett unübersichtlich, muss ich sagen. Ich habe nicht mehr verstanden, was da passiert. Es gibt noch irgendwelche Gesprächsfetzen, die für mich überhaupt keinen Sinn gemacht haben. Mithilfe des Buchs habe ich mir ein bisschen was zusammengereimt. Es fällt zum Beispiel der Satz, fahren Sie bitte Ihren Wagen weg, oh ja, aber gerne. Der Hintergrund ist, dass Old Man Yates sein Auto wohl so geparkt hat, dass er einen von den Ganoven blockiert und der nicht mehr wegkommt. Macht Sinn, aber wurde halt nie irgendwie im Hörspiel komplett aufgeklärt. Außerdem kommt Bohne irgendwann um die Ecke und fragt, ich weiß gar nicht an wen gerichtet, aus heiterem Himmel, können Sie mich vielleicht mitnehmen in die Stadt? Er ist wohl aus seinem Versteck geflüchtet, nachdem der Hund ihn verbellt hat, hat einen Haken geschlagen und kommt jetzt vorgeblich als harmloser Spaziergänger, der überhaupt nichts mit diesen ganzen Leuten zu tun hat und will einfach nur irgendwie die Ganoven hinhalten. Aber auch das musste ich mir nach der Lektüre des Buches irgendwie mühsam zusammendenken. Es gibt dann noch irgendwie ein Getümmel und der Erzähler sagt, ja, und dann kam von allen Seiten Polizei. Wir sind im Showdown auch gar nicht wirklich dabei. Und plötzlich sitzen wir bei Old Man Yates im Wohnzimmer und können in Ruhe den Wrap-up bequatschen. Albring kommt auch noch dazu. Er erzählt, dass Orbel früher für eine Sicherheitsfirma gearbeitet hat, die die Alarmanlage in seinem Auktionshaus installiert hatte. Und außerdem wurden die gestohlenen Marken bei Orbel im Campingwagen sichergestellt. Die Funkfüchse werden nun die von der Versicherung ausgesetzte Belohnung erhalten. Und außerdem will Albring aber auch noch was drauflegen. Er verspricht nämlich, dass er 5 neue Fahrräder und 5 neue Funkgeräte finanzieren wird. Warum 5? Weil auch Kemal seinen Anteil kriegen soll. Wobei mir absolut nicht klar ist, was Kemal zu diesem Fall überhaupt beigetragen hat, der eigentlich noch nicht so richtig zu der Funkfuchsbande dazugehört. Und außerdem ist zumindest im Hörspiel Albring Kemal niemals begegnet. Keine Ahnung, ob Michael am Anfang, als er sich vorgestellt hat, ich gehöre zu den Funkfüchsen, da gehört übrigens auch Kemal dabei, irgendwie den erwähnt hat, ist mir alles komplett unklar. Zum Abschluss verkündet Vater Yates noch, dass er auch auf seinen Anteil an der Belohnung verzichtet. Allerdings besteht er darauf, dass er beim nächsten Eisessen eingeladen wird. Das ist im Prinzip der Abschlussgag. Und damit endet die Story.
Bevor wir zu den Kategorien kommen, wollen wir zuerst noch eine Chronologie der Ereignisse darlegen. Wir fanden beide den Fall sehr schwer zu verstehen. Wir mussten ihn sehr häufig hören. Ich habe auch das Buch gelesen und musste auch da mehrfach nochmal nachschauen, wie es jetzt genau war. Im Off geschehen nämlich einige Dinge, die man braucht. Orbel, der Ganove, arbeitet bei einer Sicherheitsfirma und installiert im Briefmarkenauktionshaus Albring eine Alarmanlage. Daher kennt er diese. Der Briefmarkenhändler Meyer weiß als Händler natürlich, wann im Auktionshaus viel Ware ist und wann was versteigert werden soll. Er kann also ausbaldowern, wann der günstigste Zeitpunkt für einen Einbruch ist. Der dritte Ganove, Bockelmann, wurde nun von Meier, denn bei dem hat er vorher gearbeitet, undercover bei Albring eingeschleust, und zwar bevor der Überfall stattfinden sollte. Er soll nämlich den Tresorschlüssel besorgen bzw. eine Kopie davon machen. Als die Vorbereitungen alle durchgeführt worden waren, fand, und das wissen wir aus dem Hörspieljahr, vor etwa einem Jahr ein Einbruch im Auktionshaus statt. Die Alarmanlage wurde lahmgelegt und Peter Paul hat Schmiere gestanden. Die Ganoven wollten die gestohlenen Briefmarken für eine längere Zeit, ungefähr ein Jahr, auf Eis legen, damit Gras über die Sache wächst. Meier hat aber Geldprobleme und konnte nicht ein ganzes Jahr warten, wollte vorher seinen Anteil haben oder zumindest einen Teil. Und jetzt nähern wir uns so langsam der Geschichte. Denn Orbel, sozusagen der Chef, hat Meier ein paar Kleinkram-Briefmarken gegeben. Briefmarken, die es sehr häufig gibt, bei denen es also nicht auffällt, wenn man die irgendwo verkauft. Meier und Peter Paul hatten die Idee, wir verkaufen die auf Schulhöfen. Und jetzt kommt der Zufall ins Spiel, der die Geschichte ins Rollen bringt. Auf dem Schulhof, der Schule, auf die Peter Paul geht, also das Schiller-Gymnasium, hat zum selben Zeitpunkt Bernd auch angefangen, Briefmarken zu verkaufen, der diese Briefmarken von seinem Onkel geschenkt bekommen hat. Peter Paul und Meier haben daraufhin den Plan gefasst, wir könnten doch Bernd unsere gestohlenen Marken zumindest auf diesem Schulhof unterschieben und wenn dann irgendwann rauskommt, die sind gestohlen, dann sind wir fein raus. Das Unterschieben haben Peter Paul, der ja mit Bernd gut bekannt ist, und Bernds Freundin Lilo übernommen. Wie die Ganoven sich alle kennengelernt haben, beziehungsweise wie Peter Paul darauf kam, Lilo zu bitten, ihm zu helfen, das wird nicht weiter thematisiert. Peter Paul hat also im Auftrag von Bernd für diesen Briefmarken verkauft und Bernd hat gemeint, der verkauft nur seine Briefmarken. Bomber Bernd hat aber ab und an auch mal auf eigene Rechnung Briefmarken verkauft. Und in dem Fall als Aufhänger für die Geschichte ja die Olerun-Marke. Und die ist, wie wir glauben, ja gestohlen gewesen. Als Michael dann die Olerun-Marke im Auktionshaus überprüfen ließ, hat das der Verkäufer Bockelmann natürlich mitbekommen. Er kennt ja auch die Liste von Albring, was gestohlen wurde. Und daraufhin hat er Orbel verständigt, der abends am Treffen ja wusste, dass gestohlene Marken im Auktionshaus aufgetaucht sind. Beim ersten Treffen hat Orbel weiteren Kleinkram übergeben, unter anderem auch die bulgarischen Marken. Er hat wohl das rote Album mit Kleinkram-Briefmarken bestückt. Meier hat währenddessen aber auch versucht, ohne dass er Marken hat, weitere, teurere Marken, er wusste wohl, was sie gestohlen haben, an den Mann zu bringen und wollte die von Orbel bekommen, hat sie aber nicht gekriegt, weil noch weiter gewartet werden soll. Bockelmann hat das Telefonat von Maike mit Albring, das sich um das rote Briefmarkenalbum drehte, mit angehört und daraufhin Peter Paul verständigt, wohl um ihn zu warnen, hör auf Briefmarken zu verkaufen auf den Schulhöfen, da ist uns jemand auf der Schliche. Und als Michael dann am Nachmittag das rote Album vorbeigebracht hat, da hat Bockelmann einen anderen Komplizen, Orbel, angerufen und die ganze Bande hat ein weiteres Treffen verabredet, um jetzt ein für alle Mal wohl zu klären, was machen wir genau, verkaufen wir weiter Kleinkram, hören wir damit auf oder bekommt jeder seinen Anteil und wir trennen uns und jeder geht seiner Wege.
Welche Fragen sind offen geblieben? Ich habe mich zunächst mal gefragt, wie das Geschäftsmodell von Meier aussieht. Im Hörspiel wird ja angedeutet, dass er die Briefmarken, die er von Orbel vorab sozusagen schon erhält, nicht mal in seinem Briefmarkengeschäft unter der Hand verkauft, um da keine Spuren zu legen, sondern dass dieses Geschäft auf Schulhöfen, Plural, abläuft. Es ist also wohl nicht nur 3AP, den er da einspannt, sondern es hört sich an, als ob Meier ein ganzes Netz an Strohmännern hätte, die auf mehreren Schulhöfen Briefmarken für ihn verkaufen. Wenn ich jetzt allerdings davon ausgehe, dass es A, ja nur relativ wertlose Marken sind, die B, dann auch noch unter Wert verkauft werden und C, noch unzählige Strohmänner da einen Anteil von abhaben wollen, dann frage ich mich, wie Meier, der in Geldnöten steckt, damit seine Geldnot irgendwie lindern will.
Was Geld angeht, habe ich mich gefragt, als Albring Michael bittet, kauf doch mal undercover für mich die bulgarischen Olympiamarken, hat er Michael da Geld gegeben? Ich kann mir vorstellen, dass die jetzt nicht so ganz günstig waren. Michael, der ja Geburtstagsgeld hat, aber vielleicht auch nicht noch mehrere Hunderter irgendwo auf der hohen Kante, hätte er sein eigenes Geld da eingesetzt oder hat Albrecht ihm einen Umschlag gegeben, wo ein paar Tausender drin waren?
Die Arbeitsteilung der Ganoven ist mir auch nicht ganz klar. Es wird ja auf der einen Seite erwähnt, dass Orbel bei der Sicherheitsfirma gearbeitet hat und die Alarmanlage im Auktionshaus installiert hat. An anderer Stelle heißt es aber, Meyer habe die Pläne für die Alarmanlage besorgt. Ich dachte, Orbel hätte jetzt selbst schon das Insiderwissen gehabt, um die Alarmanlage fachmännisch außer Betrieb zu nehmen. Wenn Bockelmann da noch irgendwelche individuellen Einstellungen ausbaldowert hätte, das hätte ich ja noch verstanden. Aber Meyer, der doch eigentlich überhaupt nichts in diesem Auktionshaus zu suchen hat, was hat der mit der Alarmanlage zu tun?
Was mich weiter interessiert hätte, ist die angesprochene Eigenart der bulgarischen Olympiamarken. Das muss ja etwas ganz Einzigartiges sein, dass Albrecht sicher sein kann, das sind wirklich die Marken, die bei mir gestohlen worden sind. Aber das wird im Hörspiel nicht angesprochen und ich habe es auch im Buch nicht gefunden, ob das irgendwie ein besonderer Fehldruck ist, ob da ein paar Zähne fehlen.
Wie genau sah eigentlich die Beute bei diesem Einbruch aus? Ich gehe mal davon aus, dass die Einbrecher nicht nur ein Briefmarkenalbum entwendet haben, sondern mehrere. Möglicherweise alle von Joachim von Krott, möglicherweise auch andere mehrere Briefmarkenalben. Ich habe jetzt von Briefmarkensammeln nicht wirklich viel Ahnung, aber ich gehe davon aus, dass Sammlungen jetzt nicht nach wertvoll und wertlos in Alben eingeklebt oder einsortiert werden, sondern irgendwie thematisch. Das heißt, ich stecke da jetzt alle Olympiamarken von 1980 auf eine Seite, und zwar die russischen, die bulgarischen, die amerikanischen und die deutschen. Davon sind die einen halt wertvoller als die anderen. Wenn Orbel jetzt dieses rote Briefmarkenalbum mitbringt und da nur so mittel- bis wertlose Marken drin sind, hat er die wertvollen vorher alle aussortiert? Hat er da jetzt umsortiert, dass er in das rote Album jetzt nur die Lulli-Briefmarken reingetan hat? Wie hat er die Briefmarken, die Meyer bzw. 3AP vorher schon verkauft haben, übergeben? Hat er die einzeln lose oder gab es da noch andere Briefmarkenalben? Also diese ganze Logistik ist mir irgendwie völlig unklar.
Damit einhergehend habe ich mich gefragt, wie denn die Abrechnung zwischen Bernd und 3AP eigentlich vonstatten geht. Bernd scheint ja nicht zu wissen, welche Marken er hat. 3AP aber scheint es zu wissen, denn er weiß ja, die Bulgaren kann er irgendwie besorgen. Hat er also eine Liste von gestohlenen und von Bernd eigenen Briefmarken, schreibt hinten dran immer den Preis und gibt Bernd dann von denen, die von seinem Onkel stammen, einen Anteil, aber nicht von denen, die 3AP alleine ihm untergeschoben hat? Und was passiert jetzt in dem Fall der Oleron-Marke, die ja offensichtlich gestohlen ist, die Bernd aber ohne 3APs Wissen verkauft? Bernd wird ja wahrscheinlich Peter Paul von diesen 100 Mark für die Oleron-Marke jetzt nichts abgeben, denn er hat ja dafür nichts gemacht. Oder gibt es da einen Festpreis, dass sie das halbe-halbe teilen? Das kann ich mir persönlich jetzt nicht vorstellen. Wie groß ist der Anteil von Lilo und warum braucht man sie überhaupt? Denn wie wir ja schon angesprochen haben, das Unterschieben kann 3AP auch alleine machen.
Und meine letzte Frage beschäftigt sich mit dieser unübersichtlichen Showdown-Szene. Da wird ja extra gesagt, da kommt ein fremder Motorradfahrer, der später auch nicht mehr erwähnt wird. Wer ist das? In meiner Vorstellung muss das ja eigentlich Bockelmann sein, denn Bockelmann hat um dieses Treffen gebeten und wird ansonsten nicht erwähnt. Der muss doch da irgendwie auftauchen. Aber warum wird dann der fremde Motorradfahrer gesagt? Alle Funkfüchse waren schließlich im Auktionshaus und haben Bockelmann gesehen. Die müssten den erkennen. Und war eigentlich bei diesem Showdown-Treffen auch 3AP anwesend? Erwähnt wird er nicht. Wird er auch verhaftet? Was ist mit Lilo? Muss die auch irgendwelche juristischen Konsequenzen fürchten? Ist sie auch verhaftet worden?
Und ich habe mich noch gefragt, die Ganoven treffen sich ja zweimal am Denkmal. War das nicht sehr gefährlich? Sie bringen ja einen Hund beim zweiten Mal mit, um eben auszuschließen, dass da ein Lauscher an der Wand ist, wie beim ersten Mal. Aber wäre es nicht viel ungefährlicher und viel besser für die Ganoven gewesen, wenn sie sich irgendwo anders treffen? Gibt es ähnliche Folgen? Wir haben jetzt eine gefunden, die zu dem Ding mit den Briefmarken hier sowohl ähnlich ist, was die Komplexität des Falles angeht, als auch, dass es eigentlich primär um eine gestohlene Briefmarke geht. Das ist 3 Fragezeichen der Jadekönig. Es geht um eine Briefmarke, die vererbt wird. Der Erbe stirbt und sein Haus brennt ab und man glaubt, die Briefmarke sei zerstört. Irgendwann erfährt aber die Ehefrau des Erben der Briefmarke, die Briefmarke ist mitnichten zerstört, die hat die ganze Zeit einen Verwandter von ihr gehabt und dann beschließt sie, weil sie ja glaubt, sie ist die rechtmäßige Besitzerin, die Marke von eben jenem Verwandten zurückzustehlen.
Weitere Folgen, in denen Briefmarken eine Rolle spielen, wäre zum Beispiel TKKG nonstop in die Raketenfalle. Hier ist die Briefmarke allerdings nur Mittel zum Zweck. Es taucht nämlich ein Erpresserbrief auf, der die Eigenart hat, dass die Briefmarke auf dem Umschlag auf dem Kopf aufgeklebt ist. Und das bringt TKKG auf die Spur des Erpressers. Sie finden nämlich eine Ansichtskarte, auf der das auch der Fall ist. Und damit kennen sie den Absender, der das anscheinend immer so macht, und haben damit einen Ermittlungsansatz, um auch den Erpresser zu schnappen.
Und dann gibt es noch eine Folge aus der Reihe Detektiv Columbus und Sohn. Markenblüten und zwei schräge Vögel. Es geht zum Teil um Falschgeld, aber es geht auch um Briefmarken. Die Ganoven haben nämlich die pfiffige Idee gehabt, wir könnten noch Briefmarken wertvoller machen. Es geht dort um Berlin-Briefmarken und wenn man einen bestimmten farbigen Stempel aufdruckt, dann sind die Marken gleich sehr, sehr viel mehr Geld wert.
Kommen wir zum Fazit. Ich glaube, bei den Funkfüchsen muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ich muss sagen, ich werde mit dieser Serie einfach nicht warm. Ich schiebe es ein bisschen darauf, dass sie für mich zu ähnlich zu TKKG ist, aber dann in anderen Aspekten auch wieder nicht. Den Dicken, also Klößchen oder Bömmel, den kann ich ja noch unterscheiden. Aber bei den anderen Personen der Funkfüchse komme ich einfach immer durcheinander. Maike ist irgendwie die Fusion aus Tarzan und Karl. Tarzan in seiner Funktion als Anführer und der, der halt auch die Freundin hat. Und Karl mit seinem Faktenwissen. Aber gleichzeitig ist die Sportlichkeit von Tarzan dann in Bona ausgelagert. Und das verwirrt mich einfach maximal. Und auch, dass da noch ein Geschwisterpaar dabei ist, das kriege ich nicht in meinen Kopf. Und ich kann mir einfach nicht merken, mit wem Claudia da verwandt ist. Ich verstehe das nicht, warum das gerade bei den Funkfüchsen sich so meinem Zugriff komplett entzieht. Denn auch die drei Ausrufezeichen habe ich erst im Erwachsenenalter kennengelernt. Und die kriege ich wunderbar auseinandergehalten, obwohl auch da natürlich Parallelen zu den drei Fragezeichen existieren. Und ich sagen muss, dass Kim ja durchaus auch Eigenschaften von Justus und Bob in sich vereint. Sie ist der Anführer der Detektivgruppe, aber macht halt auch den Großteil der Recherche. Und bei den Ausrufezeichen habe ich da überhaupt kein Problem mit. Dass der Erzähler bei den Funkfüchsen im Präsens spricht, ist auch außergewöhnlich und mich irritiert es. Vielleicht ist es auch nur ein kleines Stückchen, weil mich halt einfach viele Kleinigkeiten in dieser Serie stören. Und wenn alles andere stimmen würde, würde das Präsens mich auch nicht stören, aber hier tut es das einfach. Und außerdem habe ich das Gefühl, dass der Erzähler bei den Funkfüchsen für mich einfach keinen Mehrwert hat. Ich habe ja schon gesagt, die Showdown-Szene ist mir komplett unübersichtlich. Da hätte ich mir hin und wieder mal so einen Hinweis vom Erzähler gewünscht, was hier eigentlich gerade passiert. Demgegenüber finde ich, dass wenn der Erzähler sich meldet, er einfach einen Haufen unwichtige Dinge erzählt von der Landschaft oder wer jetzt genau um die linke Ecke biegt, wo ich mir denke, hätte ich nicht gebraucht. Ist einfach zu viel Information, die einfach nur links rein und rechts wieder rausgeht. Das Alleinstellungsmerkmal der Serie, das Gefunke, klar, ist halt einfach ein wichtiger Bestandteil, kann mich aber auch nicht überzeugen. Es schmälert für mich einfach erheblich den Hörgenuss, weil ich einfach Verständnisschwierigkeiten habe. Dieses Gekrächze aus den Funkgeräten kann ich einfach schlecht auflösen. Und wenn ich die Hälfte des Gesprächs nicht verstehe, ist es eben auch schwierig, der Geschichte zu folgen. Das alles können leider auch die Sprecher, die ich wirklich gerne höre, Marek Harloff, Alexandra Dörck und Wolfgang Träger, nicht mehr rausreißen. Die Geschichte, vor allem die, die wir jetzt hier besprochen haben, hat einfach so viele kleine Inkonsistenzen, die ich irgendwie nicht übereinander kriege. Bei anderen Serien ist es einfach so, zum Beispiel bei TKKG, wenn da irgendwo ein kleines Logikloch ist, dann baue ich mir einfach mit dem Hintergrund, den ich weiß, ich kenne ja die Figuren, ich weiß, wie die handeln, was für Charaktere sie haben, dann baue ich mir irgendwie eine Backstory, die mir das erklärt. Diesen Hintergrund habe ich bei den Funkfüchsen nicht. Ich bin nie so tief eingestiegen, dass ich die Charaktere wirklich hätte greifen können und insofern fehlt mir dieses Hilfsmittel hier auch und so stolper ich einfach in jedes Logikloch rein. Dazu kommt in dieser speziellen Folge, dass ich das Gefühl habe, der Regisseur oder wer auch immer dafür verantwortlich ist, hat hier einfach mehrfach gepennt. In der Szene im Auktionshaus, als Michael seine Oleron-Marke prüfen lassen will, kommt Albring und siezt Michael die ganze Zeit. Außer am Ende der Szene geht er plötzlich ins Du über und in der nächsten Szene siezt er ihn wieder. Das ist einfach eine Inkonsistenz, die der Regie auffallen müsste. Genauso der Erzähler, wie gesagt, ungewohnterweise im Präsens, außer in Szene 6, wo er ganz normal im Imperfekt spricht. Und in der nächsten Szene ist er wieder im Präsens. Ein Fehler, wie ich finde, in der Inszenierung ist, dass nach der Verfolgungsjagd von 3AP, als er dann endlich an der Telefonzelle ankommt, der Erzähler sagt zwar, es war eine wilde Verfolgungsjagd, 3AP fährt sehr schnell und sehr weit quer durch die Stadt. Und im folgenden Dialog ist Michael außer Atem. Okay, wenn er mit dem Fahrrad verfolgt hätte. Er hat aber gemütlich auf seinem Mofa gesessen. Warum ist der Kerl außer Atem? Und in der letzten Szene hat Vater Jeitz ja ein Backup, seinen Funkkumpel, an der Feststation positioniert, damit der im Notfall die Polizei verständigen kann. Und der Erzähler sagt explizit, damit der im Notfall Hilfe herbei funken kann. Was für mich überhaupt keinen Sinn macht, denn ein großes, weitreichendes Funkgerät hat Herr Jeitz in seinem Auto selbst bei sich. Da braucht er nicht noch eine Feststation und noch ein Relais praktisch. Es geht darum, dass der Backup die Polizei herbei telefonieren soll. Das ist einfach ein Versprecher und das ist wieder was, was der Regie durchgerutscht ist. Und all das setzt sich einfach jetzt zu etwas zusammen, was bei mir einfach nur Ablehnung erzeugt. Es ist jetzt nicht so, dass ich diese Serie komplett verteufeln würde. Es gibt mit Sicherheit Fans und mit Sicherheit auch zu Recht. Aber ich kann einfach nur sagen, für mich ist diese Serie nichts. Es sträubt sich alles in mir. Ich habe es mehrfach versucht mit mehreren Hörspielen oder Büchern. Ich komme einfach nicht in diese Serie rein. Ich kann damit nichts anfangen. Am Ende, wenn ich ein ganzes Hörspiel gehört habe, frage ich mich, okay, worum ging es in diesem Fall eigentlich? Ich krieg das Ganze nicht zu greifen. Von mir gibt es für diese Serie einfach einen Daumen runter.
Mein Fazit. Die Funkfüchse und TKKG haben sehr, sehr große Ähnlichkeiten. Da stimme ich dir zu. Ich habe wohl den großen Vorteil, dass ich beide als Kind kennengelernt habe. Und ich war als Kind zu dumm, um zu erkennen, dass das ähnlich ist. Ich habe nie Serien verglichen. Ich habe nie Personen verglichen. Das waren halt einfach unterschiedliche Leute. Und ich habe es auch nie gemerkt, wenn derselbe Sprecher in einer anderen Serie mitgesprochen hat. Ich kann mir aber vorstellen, wenn ich die Serie als Erwachsener kennengelernt hätte, ich meine, das menschliche Gehirn ist dafür gemacht, wenn es ausgereift ist, Muster zu erkennen und Unterschiede, dass man hier bei den Funkfüchsen Probleme hat, dass das Gehirn sich vielleicht nicht entscheiden kann, ist das jetzt eine ähnliche Serie oder ist das eine andere Serie? Das Funken per se stört mich jetzt nur in der Häufigkeit. Klar, man versteht nicht immer alles. Das Problem habe ich aber auch mit neuen Serien, mit geflüsterten Handytelefonaten oder generell mit Flüsterszenen. Das ist jetzt für mich nicht das Problem. Es gibt allerdings Funkfuchs-Folgen, die ich mittlerweile abbreche, weil einfach gefühlt die Hälfte der Zeit nur gefunkt wird. Was hier in der Folge jetzt gut gelöst wurde, ist, dass eben nicht immer gesagt wird, Funkfuchs 1 an Fuchs 2 und dann Funkfuchs 2 an Fuchs 1 und das geht das ganze Gespräch so. Sondern das ist oft nur am Anfang eines Gespräches und dann reden einfach die Protagonisten miteinander. Man erkennt sie an der Stimme. Das ist im Buch anders. Da gibt es ganze Abschnitte, wo dann Delta Kurfürst 7 und Delta Kurfürst 1 und das liest man dann gefühlt 8-mal hintereinander. Das stört. Und da gibt es auch Folgen, wo ich irgendwann dann sogar dazu übergegangen bin, das mal zu zählen. Und da gibt es Folgen, wo das dutzende Male auftritt. Und das ist etwas, was mich total nervt. Das ist in dieser Folge aber halbwegs harmlos gelöst. Was mich hier aber stört, sind die Spitznamen. Bomber, Rauschebart, 3AP. Ich habe versucht, in der Besprechung konsequent von Meier, Peter Paul und Bernd zu reden. Ich kann mit Spitznamen von Einzelcharakteren, die nur in einer Folge vorkommen, nichts anfangen. Liegt vielleicht daran, dass ich mit Spitznamen in meiner Kindheit nie in Berührung gekommen bin. Ich hatte keinen, meine Freunde hatte keinen, niemand hat jemals einen mit Spitznamen angesprochen, vielleicht mal mit Nachnamen, aber das war's dann auch schon. Was mir an der Serie und an der Folge aber dennoch gefällt, ist der Schulbezug. Es gibt sehr viele Szenen auf dem Schulhof, in der Schule, in den Büchern sogar noch mehr. Und es gibt sogar einmal eine Szene, wo sie in einer Klassenarbeit schummeln, das Ganze mit dem Funkgerät. Sowas höre ich immer gerne, auch wenn es nicht fallrelevant ist. Mir gefällt das. Ich fand die Idee hier mit dem Unterschieben von den Briefmarken an sich eigentlich durchaus clever. Klar, es ist ein Zufall, aber wenn es keine Zufälle gäbe, hätten wir keine Geschichten. Das stört mich also überhaupt nicht. Aus Nostalgiegründen und wegen des großen Schulbezugs kriegt diese Folge von mir ein Neutral. Und damit sind wir am Ende von Podcast-Episode und Themenblock angelangt und es bleibt nur noch uns zu verabschieden. Im nächsten Monat starten wir einen neuen Dreierblock. Es wird um das Thema Versicherung gehen und wie Ganoven mit oder durch Versicherungen kriminell an Geld kommen. Auch da haben wir wieder eine für uns neue Serie, die wir bis jetzt noch nicht besprochen haben, Scotland Yard. Und das Diebesgut wird an sehr ungewöhnlichen Orten versteckt werden. Bis in 4 Wochen.